Spurenelemente. Der True Crime Podcast mit Franziska Franz und Professor Dr. Marcel Verhoff. Ein FFH Original Podcast.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem True Crime Podcast Spurenelemente Original. Ein Rechtsmediziner und eine Krimi-Autorin ermitteln. Wir senden heute die erste Folge des Falls des Serienmörders Nils H. Wir haben auch einen Instagram-Account unter Rechtsmedizin und Krimi. Können Sie uns abonnieren? Sie können uns auch Anregungen zu Fällen geben, über die Sie gerne mehr gehört hätten. Ja, mein Name ist Franziska Franz und mein Podcast-Partner ist der Direktor der Frankfurter Rechtsmedizin, Professor Marcel Verhoff. Hallo Marcel.
Ja, hallo Franziska und alle liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Du hast ja eben schon angedeutet, der Fall Nils H. Eigentlich ja fast gar nicht mehr als Fall zu bezeichnen.
Ja.
Einer der größten Serienmorde wahrscheinlich der Bundesrepublik. Und es ist schon wirklich beachtenswert und auch vor allen Dingen die Mehrstufigkeit, die dieser Fall gegeben hat.
Ja. Ja, und das ist auch eine Sache, die wahrscheinlich den Menschen für immer in Erinnerung bleiben wird. Denn das alles passierte ja in Krankenhäusern. Und Krankenhäuser sind ja eigentlich Orte, an denen Menschen geholfen wird und in denen Menschen ohnehin schon höchst sensibel sind, weil sie gesundheitlich stark angeschlagen sind und wo sie sich ganz in die Hände des der Pfleger und der Verantwortlichen geben, ne? Und wenn dann dort so etwas passiert, ist es eigentlich unfassbar.
Ja, es ist ja eigentlich unabdingbar, dass du dich in fremde Hände vertrauensvoll gibst, ja, die mit dir Sachen machen, die du im Normalfall nicht vollständig verstehst. Natürlich versucht man den Patienten aufzuklären und muss dabei auch die Sprache des Patienten finden, muss ihm möglichst verständlich machen, was da passiert, was es für Optionen gibt. Alles das ist schon richtig, aber trotzdem wird man im Endeffekt als Patient sich darauf verlassen müssen und sollte das auch. Und
absolut.
Es ist also, dass die Ärzte, die Pflegekräfte, dass die wirklich nur das Beste wollen.
Ja, und das ist ja tatsächlich Gott sei Dank auch eine ganz große Ausnahme gewesen und wird hoffentlich nie mehr wieder passieren. Ja, jetzt mal zu den Fakten des Falls. Also, es waren die Intensivstationen zweier niedersächsischer Städte, wo sich das alles abgespielt hat, und zwar in den Jahren zwischen 2000 und 2005. Dort nämlich verstarben ungewöhnlich viele Menschen. Und damals war eben nicht klar, dass es sich bei den Todesfällen um Morde handelte. Der Täter war ein Krankenpfleger und hat hilflose Menschen absichtlich in gesundheitlich lebensbedrohende Zustände versetzt. Nils H. wurde am 30. Dezember 1976 in Wilhelmshaven geboren. Sein Vater war Krankenpfleger und seine Großmutter war Krankenschwester. Also er hat schon ganz früh, wurde er schon immer mit dem Pflegeberuf konfrontiert.
Er hat dann natürlich auch seine Vorbilder gehabt, ne? Im positiven Sinn. Ja.
Ja. 1994 hat er dann selber die Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht, eine dreijährige Ausbildung, die hat er in Wilhelmshaven im Krankenhaus absolviert und hat dann nach erfolgreichem Abschluss dort 2 Jahre gearbeitet.
Das war aber auch das Krankenhaus, wo sein Vater war, ne?
Das war das Krankenhaus, richtig, in dem auch der Vater war.
Ich weiß noch nicht, ob der da noch gearbeitet hat zu der Zeit oder ob der da schon im Ruhestand war.
Ich könnte mir denken, dass er gearbeitet hat, denn Harm müsste da irgendwas über 20 gewesen sein, 25 oder sowas. Ja, später hieß es nur, die Kollegen hätten ihn als sehr engagierten und kompetenten Mitarbeiter beschrieben. Er ist 1999 nach Oldenburg gewechselt auf die herzchirurgische Intensivstation. Und das war im Nachhinein ein fataler Fehler. Denn genau dort begann H. seine Verbrechen auszuüben und konnte sie über lange Zeit auch verbergen. Denn das Leben von Patienten auf Intensivstationen hängt ja sowieso oft am seidenen Faden. Und wenn dort dann jemand verstirbt, ist das ja nicht allzu ungewöhnlich, ne? Ja, einigen Kollegen fielen die häufigen Notfälle während seiner Dienste auf. Und einige Patienten verschlechterten sich und H. war immer der Erste, der am Bett stand. Er reanimierte und half, wo er konnte, wie es schien. Ja, in den späteren Ermittlungen fand man dann raus, dass H. Medikamente auf eigene Faust verabreicht hatte, die Herzrhythmusstörungen und sogar einen Herzstillstand auslösen konnten. Und einige Patienten überlebten dann auch diese Medikation und H. konnte dann Hilfsmaßnahmen ergreifen, also reanimieren. Und es sah dann ganz so aus, als hätten sie ihr Leben H. zu verdanken.
Also er wurde dann auch richtig als Held praktisch gefeiert, ne?
So ist es nämlich. Allerdings wunderten sich dann bald Ärzte und Kollegen von ihm eben über diese stark zunehmenden Notfälle. Es soll auch jemand mal gesagt haben, dass das immer nur passiert, wenn H. Dienst hatte. Und es wurden auch auffällige Medikamentengaben registriert. Aber es gab noch keine Beweise.
Also es wurden irgendwie, wenn ich hatte das gelesen, dass da auch leere Verpackungen gefunden worden sind, ne? Also leere Ampullen aufgebrochene, die eigentlich gar nicht dem Patienten verordnet gewesen seien.
Ja, ganz genau. Und trotzdem gab es irgendwie zu der Zeit noch nicht wirklich Beweise, aber es gab eine Besprechung, an der H., er war damals tatsächlich 25, an der H. teilnahm. Und nach dieser Besprechung ließ er sich für 3 Wochen krank schreiben. Und dann war das Auffällige, dass in der Zeit nur 2 Personen auf seiner Station verstarben. Ja, 2001 wurde er dann in die Anästhesie versetzt, nachdem nämlich ein Vorgesetzter ein ungutes Gefühl bei ihm gehabt hat. Aber auch in der Anästhesie war er rein zufällig immer vor Ort, wenn Patienten in lebensbedrohliche Situationen kamen. Also da, weiß ich nicht, hätte man ja allerspätestens dann doch wirklich ihn mal genau überprüfen müssen, denke ich.
Ja, wobei ich ja nicht weiß, wo er jetzt genau in der Anästhesie eingesetzt war, ne? Also ob jetzt wirklich in der Anästhesievorbereitung oder ob er auch dort auf der Intensivstation war, ne? Weil die Anästhesiologie ja auch die Intensivmedizin betreibt.
Ja.
Und
ja.
Deswegen war er auch möglicherweise weiter auf der Intensivstation, während er ja erst auf der herzchirurgischen Intensivstation war, ne? Also offenbar eine sehr spezielle Intensivstation war er danach eben vielleicht auf einer allgemeinen.
Weiter geht es allerdings dann, dass ihm tatsächlich eben durch seinen Vorgesetzten 2002 eine Kündigung nahegelegt wurde, nachdem sich wieder Patienten, die er betreute, verschlechtert hatten. Er hat dann allerdings ein Arbeitszeugnis bekommen, das nur Positives aussagte, dass er in lebensbedrohlichen Situationen kompetent gearbeitet habe und seine Aufgaben eben sehr zufriedenstellend ausgeführt habe.
Naja, das also praktisch bestmögliche Zeugnisse, aber das hast du ja heute, hast du das ja ganz oft, ja, bis hin zu arbeitsrechtliche Schritte, die angedroht werden, wenn man nicht eben mindestens ein gutes Zeugnis, ja, und das ist also auf die Arbeitszeugnisse kann man im Prinzip nicht viel geben.
Ja, natürlich. Aber ich meine, wie gesagt, erstmal sieht das ja immer ganz gut aus, ne? Und ich weiß auch nicht, ob da dann mit anderen Krankenhäusern wurde da ja wahrscheinlich dann auch nicht weiter kommuniziert, sonst wäre da ja viel früher irgendwas, ja, vielleicht noch irgendwelche Maßnahmen ergriffen worden. Er wechselte dann jedenfalls 2002 in ein Krankenhaus in Delmenhorst. Und auch da kam es wieder zu kritischen Situationen. So, nun hat er aber 2004 geheiratet und bekam eine Tochter. Und bei der Geburt der Tochter war er dabei. Und die Tochter hatte während der Geburt schwerste Komplikationen und geriet selber in eine lebensbedrohliche Situation. Und das hat H. ganz extrem getroffen, weil er, wie er später gesagt hat, nicht helfen konnte. Interessant ist nur, dass er zu der Zeit ja schon einige Morde begangen hatte, ne? Auf H.s Station fanden sich Ampullen eines Medikaments, das von den Ärzten eben nicht verordnet worden war. Und dann kam es zu einer entscheidenden Wende. Und zwar am 22. Juni 2005 wurde er von einem Kollegen oder einer Kollegin dabei überrascht, wie er ein Medikament auf eigene Faust über eine Spritze verabreicht hatte. Und daraufhin wurde er am 8. Juli in seiner Wohnung in Wilhelmshaven festgenommen. Und dann dachte natürlich anfänglich die Justiz glaubte natürlich nicht an eine große Mordserie, sondern ging eher von einzelnen Taten aus. Und deswegen wurde er anfänglich, und das war 2008, wegen versuchten Mordes und später wegen einzelner vollendeter Morde verurteilt.
Ist mir jetzt ein bisschen aufgefallen. Du hast gesagt, am 22. Juni 2005 wurde er beobachtet.
Ja, und am 8. Juli
Und
verhaftet.
erst am 8.
Ja.
Juli, das sind doch über 2 Wochen dazwischen noch.
Ja, ich denke mal, dass da noch lange Gespräche geführt wurden, bevor man dann sich entschieden hat, da die Polizei einzuschalten.
Okay, also ist das erst innerhalb von der
Ja.
Klinik nochmal diskutiert wurde. Und er da vielleicht noch intern befragt wurde, wieso und ja.
Ganz genau.
Okay.
Ganz genau, das denke ich schon, bis man sich dann entschieden hat, das dann an die, ja, das dann weiterzugeben. So, jetzt 2015 verurteilte ihn das Landgericht in Oldenburg nach Ermittlungen, zu denen auch Exhumierungen zählten, zur ersten lebenslangen Freiheitsstrafe. Denn in einigen Fällen konnte man Medikamente, die zum Tod geführt hatten, nachweisen. Während dieses Prozesses gab er tatsächlich einige Taten zu und machte auch Angaben zu seinen Morden. Allerdings hat er sich wohl oft widersprochen und deshalb war man sich bei ihm nicht ganz sicher.
Okay, also das heißt, er wurde dann festgenommen, ist der
Ja.
2005, ne? Da
Ja.
ist er dann mit dieser Verzögerung.
Ja.
So. Und da wurde er schon verurteilt, oder?
2008 wurde er wegen
Ja.
versuchten Mordes verurteilt und 2015 eben zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe.
Okay, aber da sind ja jetzt ein paar Jahre dazwischen, also
Ja.
so 7 Jahre.
Ja.
Was ist da in der Zwischenzeit dann passiert?
Ja, da hat er natürlich auch in Haft gesessen. Keine Ahnung, wie lange in Untersuchungshaft, das weiß ich nicht. Jedenfalls soll er bei dieser Verurteilung ausgesagt haben, er wollte den Ausnahmezustand. 2015 wurde er aber nur wegen zweifachen Mordes, zweifachen Mordversuchs und Körperverletzung
Naja,
verurteilt.
also nur. Ja, das
Ja, wenn man dann darauf kommt, was dann passiert ist. Also
ja.
nur ja. Außerdem wurde ihm da schon die besondere Schwere der Schuld, also wurde die festgestellt. So, und jetzt im Oktober 2018, da begann der Prozess beim Schwurgericht Oldenburg. Wegen der großen Zahl der Beteiligten wurde die Verhandlung auf die Weser-Ems-Hallen verlegt. Es gab allein über 100 Nebenkläger, die dem Prozess beisaßen. Er wurde jetzt, und deswegen sage ich nur, Er wurde jetzt wegen 85-fachen Mordes verurteilt. Ja, man ging davon aus, dass er tatsächlich mehr als 300 Morde begangen haben könnte. Aber ich zitiere die Verteidigung, er kann nur für Taten verurteilt werden, die er begangen hat und nicht für Taten, die er begangen haben könnte. Das wissen wir ja auch im Zweifel für den Angeklagten.
Ne? So ist es ja. Also immerhin sind so viele Fälle dann doch offenbar so gut aufgearbeitet worden, dass es klar ist, dass er das gewesen sein muss. Ja.
Ganz genau. Und das Urteil erging dann am 6. Juni 2019. Der vorsitzende Richter soll gesagt haben, das Wort unbegreiflich ist das Wort, das dieses Verfahren prägt. H. erhielt dann eine lebenslange Freiheitsstrafe mit besonderer Schwere der Schuld und ein lebenslanges Berufsverbot. Naja, ich meine, ist das eigentlich relevant? Weil er wird ja, wenn er besondere Schwere der Schuld hat, wahrscheinlich sowieso erstmal nicht wieder rauskommen, ne?
Naja, das besondere Schwere der Schuld heißt erstmal, dass es keine, dass er also nicht vorzeitig entlassen werden kann. Ja. Mhm. Und das heißt jetzt nicht, dass er dann wirklich lebenslang auch im Gefängnis sitzen wird.
Ja,
und
ja.
Das Berufsverbot, das wird ja dann ausgesprochen, das gibt es dann auch bei Ärzten, also bei den examinierten Berufen, die dann eine besondere Berufserlaubnis bekommen. Also zum Beispiel die ärztliche Approbation oder eben dann die Berufserlaubnis der Krankenpfleger und Krankenschwestern. Und da spricht dann eben auch ein Strafgericht das Berufsverbot aus. Und dieses Berufsverbot kann zeitlich befristet sein. Und es kann auch lebenslang sein, wie hier. Und ein Berufsverbot wird immer dann ausgesprochen, wenn gerade also die beruflichen Möglichkeiten dazu geführt haben, dass jemand die Straftat begangen hat. Ja, also ein Arzt, der, was weiß ich, Patientin in irgendeiner Form anästhesiert, damit er sich sexuell an denen vergehen kann, dann hat er praktisch seinen Arztberuf dafür ausgenutzt, dass er nämlich dieses Verbrechen dann begehen konnte. Und nur in solchen Fällen kommt es dann eben auch zu einem Berufsverbot. Ja, und hier ist natürlich ganz eindeutig, dass er seinen Beruf missbraucht hat für diese Verbrechen.
Absolut. Und die Begründung war für diese Verurteilung, er habe aus niederen Beweggründen gehandelt und sein Ziel war, tatsächlich lebensbedrohliche Situationen hervorzurufen, um dann als Retter eben seine Anerkennung zu bekommen. Ne? In mehreren Fällen wurde als Mordmerkmal dann eben auch Heimtücke festgestellt. Auch in einigen Anklagepunkten wurde er freigesprochen, wenn eben die Beweislast nicht ausreicht, ist ja klar. H. soll gesagt haben, dass er so wörtlich Reue und Scham empfinde und sich für die schrecklichen Taten entschuldige. Das war wohl besonders entsetzlich für die Angehörigen, die dann auch gesagt haben, dass diese Entschuldigung viel zu spät komme. 2002.
Naja, viel zu spät im Prinzip. Ja. Die ist zu keiner Zeit, glaube ich. Ja.
Nein, du kannst gar nicht. Es gibt dafür keine Entschuldigung, natürlich. Aber so war eben diese Aussage. Mhm. 2022 wurde in einem weiteren Verfahren dann wurden klinikverantwortliche Personen freigesprochen, weil man eben kein vorsätzliches Fehlverhalten, weil keins ersichtlich gewesen sei und eine mögliche Fahrlässigkeit anders zu bewerten sei als Vorsatz. Ja. Viele der Taten hätten sicher verhindert werden können, wenn all diese Warnsignale über die ganzen Jahre zu einem eben Gesamtzusammenhang geführt hätten. Aber so war eben dieser Fall.
Ja, aber auf dieses Thema werden wir auch beim nächsten Mal eingehen, wenn ich dann ein bisschen intensiver zu Wort komme und auch so die insbesondere die Rolle der Pathologie wird mir da sehr wichtig sein, die nämlich überhaupt keine Rolle hatte. Und das ist ein Riesenproblem, ja, in unserer heutigen Zeit, dass diese klinischen Sektionen nicht mehr stattfinden. Und aber warum? Und warum ich denke, dass gerade da man doch viel mit hätte anfangen können. Das werde ich beim nächsten Mal ein bisschen intensiver ausführen dann.
Und jetzt musst du noch mal ganz kurz, damit du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht wieder verwirrst, weil wir ja wissen, dass bei Kriminalfällen natürlich eigentlich die Rechtsmedizin die Rolle spielt und nicht die Pathologie und nicht, dass die Leute jetzt, jetzt sind es ja doch wieder die Pathologen. Jetzt musst du das noch mal kurz aufschlüsseln.
Ja, also noch mal an dieser Stelle. Rechtsmedizin und Pathologie sind zwei unterschiedliche Fächer. Und die Pathologen haben eben die Aufgabe, vor allen Dingen menschliches Gewebe zu untersuchen, das Menschen zur Diagnostik entnommen wurde oder auch bei einer Operation, wenn zum Beispiel der Wurmfortsatz des Blinddarms, der entzündet war, entfernt wird oder wenn aus der Haut eine kleine Probe rausgenommen wird, um zu schauen, ist das gutartig oder bösartig. Also alles Gewebe, was Menschen entnommen wird, medizinisch, wird von einem Pathologen oder einer Pathologin nochmal untersucht. Das ist die Hauptaufgabe der Pathologie. Aber eine andere wichtige zentrale Aufgabe der Pathologie sind die klinischen Sektionen. Klinische Sektion bedeutet, ein Patient verstirbt in einer Klinik und danach wird er in der Klinik obduziert vom Pathologen oder von der Pathologin, um die Todesursache herauszufinden, also um zu schauen, ist die klinische Todesursache, stimmt die oder haben wir eine ganz andere Todesursache? Und natürlich an erster Stelle steht das interne Qualitätsmanagement, also die Frage, wie gut war unsere Diagnostik, wie gut war unsere Therapie, hätten wir was besser machen können, hat er vielleicht irgendwas gehabt, von dem wir gar nichts geahnt hatten? Und diese klinischen Sektionen sind eben Aufgabe der Pathologie. Die Rechtsmedizin dagegen kommt erst zur Obduktion, wenn durch die Staatsanwaltschaft das beantragt wird und ein Ermittlungsrichter einen Beschluss fasst für eine gerichtliche Leichenöffnung. Und das sind die Obduktionen, die wir typischerweise in der Rechtsmedizin durchführen. Ja, also eine andere, völlig andere Voraussetzung. Was aber nicht heißt, dass wir nicht viele klinische Fälle eigentlich auch in der Rechtsmedizin obduzieren, nämlich immer dann, wenn Verdacht eines Behandlungsfehlers besteht. Und das hat sich in den vergangenen Jahren doch deutlich gewandelt. Wir haben also den Anteil der Sektionen in der Rechtsmedizin, der vor diesem Hintergrund stattfindet, der wird immer höher. Ja? Und das hängt damit zusammen, dass eben diese klinischen Sektionen so gut wie gar nicht mehr stattfinden. Und früher war dann oft nach der klinischen Sektion war der Fall klar. Man konnte den Angehörigen sagen, so und so. Und heute gibt's das nicht mehr. Und die Angehörigen fangen an, sich Gedanken zu machen. Ist vielleicht doch was falsch gelaufen? Was sollen wir jetzt tun? Am Ende kommt es dann zu einer Anzeige bei der Polizei. Hier ist ein medizinischer Fehler passiert und dann haben wir eben dieses Todesermittlungsverfahren und dann den Weg über die gerichtliche Leichenöffnung. Und das ist so heute immer häufiger geworden und das ist eigentlich bedauerlich, weil es nicht angemessen ist für die Fälle. Und wie eben diese klinischen Sektionen hier in dem Fall vielleicht hätten etwas verhindern können, das werde ich das nächste Mal dann versuchen darzulegen, so wie ich das sehe.
Wunderbar, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt sind Sie im Bilde und es wird also auch, um das noch abzuschließen, niemals ein Pathologe am Tatort erscheinen, sondern immer Rechtsmediziner. Ich las gerade wieder in irgendeinem Buch neulich, da stand dann wieder ein Pathologe vor dem Ermordeten und das ist eben nicht der Fall.
War das ein originär deutscher Krimi oder war das die Übersetzung?
Okay. Das war ein deutscher Krimi. Nein, keine Übersetzung. Okay, also das haben wir geklärt. Und dann bin ich sehr neugierig, was du in der nächsten Folge in 14 Tagen uns erzählen wirst.
Dann bis dahin. Tschüss.
Bis dann. Alles Gute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das war Spurenelemente, das Original. Alle 14 Tage, freitags, in deiner Podcast-App. Alle weiteren Informationen rund um den Podcast findet ihr in den Shownotes. Bevor ihr jetzt auflegt, hier ein kleiner Podcast-Tipp für euch. Habt ihr auch immer das Problem, dass ihr in all den Millionen Podcasts in eurer App völlig überfordert seid, was ihr als nächstes hören wollt? Oder könnt ihr die Zeit, bis euer Lieblingspodcast wiederkommt, schlecht überbrücken? Kein Problem, dafür gibt's im Podcast-Sumpf. Jeden ersten Samstag im Monat machen Maddie Müller und Tina Becker für euch 4 Podcast-Tipps klar. Das heißt, ihr könnt immer was hören. Mittlerweile gibt es über 250 Empfehlungen im Podcast-Sumpf. Also hört doch mal rein, im Podcast-Sumpf, in eurer App, überall, wo es Podcasts gibt und unter www.impodcastsumpf.de. Also hört doch mal rein. Vielleicht ist ja auch euer neuer Lieblingspodcast dabei. Außer Spurenelemente natürlich.